Paulus ein Apostel Christi Jesu. So fängt der Paulus viele von seinen Briefen an. Paulus, er hat auch noch einen anderen Namen gehabt, den Saulus, Saul. Und mit diesem Namen war er in Israel und hat Theologie studiert, beim Gamaliel. Und unter diesem Namen hat er auch die Christen verfolgt, die er als Sekte angeschaut hat. Und mit diesem Namen ist ihm Jesus vor Damaskus begegnet und das hat ihn umgehauen. Diese umwerfende Begegnung mit Jesus, das hat ihn verändert, das hat ein anderer Mann aus ihm gemacht. Das hat ihm die Augen geöffnet, wer ist denn dieser Jesus Christus? Das kennen wir alles. Und nach längerer Auszeit, nach der Vorbereitung, wurde er als Apostel ausgesendet, als Verkündiger genau dieser Botschaft, die er vorher verfolgt hat. Und ab diesem Zeitpunkt hat er wieder den Namen Paulus getragen. Diese Wahl des Namens hat sicher auch was damit zu tun, mit der Bedeutung, denn dieser Name Paulus heißt der Kleine. Er selbst hatte die Gemeinde aufs Schärfste verfolgt, hat ihnen Leiden zugefügt und bis in den Tod getrieben. Seine jetzigen Geschwister damals. Und jetzt nennt er sich der Kleinste, der Geringste. Und an anderer Stelle sagt er, dass er eine unzeitliche Geburt ist, also wirklich ein ganz mieser Typ. Und doch weiß der Paulus jetzt, seit er Jesus gehört, dass er diesen Befehl hat, ein Apostel Christi Jesu zu sein. Er, der Paulus. Und er sieht sich als den Kleinsten. Und doch steht er in der ersten Reihe der Apostel, die das Evangelium verkündigen. Jesus hat ihn dahingestellt. Und auch aus diesem Punkt heraus, dass er jetzt in der ersten Reihe ist, ist er sich bewusst, ich bin der Geringste. Und er weiß, was seine Schwächen sind. Und er kämpft gegen seine Schwächen. Und an die Korinther schreibt er einmal, auch sicher im Blick auf sich, wer meint, dass er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Das sagt auch sein zweiter Name aus, Saul. Der war auch groß und ist nachher tief gefallen. Vielleicht hat er das im Blick gehabt. Paulus, der Apostel, ein kleiner Mann, der Gnade und Vergebung durch Jesus empfangen hat, der sich seiner Vergangenheit bewusst ist, der erfahren hat, nur Christus Jesus ist die einzige Hoffnung in unserem Leben. Gerlinde hat den Timotheus schon ausführlich behandelt und ich möchte nur bezogen auf den Timotheus das eine sagen. Das war ein junger Mann, den Paulus sehr ins Herz geschlossen hat. Hier im Anfang sagt er ja, mein rechter Sohn im Glauben. Und im zweiten Timotheus, da setzt er noch eins drauf, meinem Lebenssohn. Also kann man es denn herzlicher sagen, zu einem Sohn, den man angenommen hat, meinem lieben Sohn. Und da können wir auch spüren, dass der Gruß des Paulus nicht einfach ein Gruß ist, so wie wir es sagen tätet. Also eine leere Floskel oder leeres Stroh. Da gilt auch uns. Und da steckt so viel drin. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater. Gnade, was bedeutet das? Was bedeutet Gnade? Ist uns das bewusst? Gnade bedeutet für die Menschen, die es annehmen, Freispruch. Freispruch von diesem Urteil, das Gott, der Herr, über die Menschen gesprochen hat. Gnade bedeutet, dass einer da ist, der das Urteil Gottes für uns Menschen getragen hat übernommen hat, der diese Endgültigkeit des Gottesurteils über die Menschen erlitten hat, an unserer Stelle. Gnade bedeutet für uns Freispruch. Warum aber das alles? Aus Barmherzigkeit. Es hat Gott unser Elend ans Herz gegriffen. Deshalb ist er barmherzig mit uns. Luther drückt es einmal in ein persönliches Lied aus. Und zwar dieses Lied, das wir alle kennen. Nun freut euch, liebe Christen mein. Da ist ein Vers drin, der lautet: Da jammert Gott in Ewigkeit mein Elend übermaßen. Er dacht an seine Barmherzigkeit. Er wollte mir helfen lassen. Er wandt zu mir das verharrte Herz. Es war bei ihm fürwahr kein Scherz. Er ließ sein Bestes kosten. Er sprach zu seinem lieben Sohn: Die Zeit ist hier zu erbarmen. Fahre hin, meines Herzens werte Kron, und sei das Heil den Armen. Gottes Barmherzigkeit zeigt sich hier uns in einer wirklich einzigartigen Weise, nämlich in der Hingabe seines einzigen Sohnes, seines eingeborenen Sohnes für uns verlorene Menschen. Ich weiß nicht, ob hier unter uns jemand sitzt, der das je begreifen kann, ob wir das überhaupt jemals begreifen können, was das bedeutet. Mit dieser Gnade und Barmherzigkeit Gottes haben wir Frieden mit Gott. Dass dieser Friede mit Gott verloren ging, hat das ganze Elend, den Unfrieden der Menschen untereinander bewirkt, ausgelöst, verursacht. Und jetzt umgekehrt zielt dieses Kommen, Leiden und Sterben Jesu auf die Versöhnung, den Frieden der Menschen mit Gott ab. Und darüber hinaus, das letzte große Ziel ist ja wieder die Vereinigung der Menschen mit Gott und auch der Friede der Menschen untereinander, der Friede der Schöpfung. Und wir dürfen jetzt schon diesen Frieden mit Gott, unserem Vater, erleben, weil er durch Jesus uns die Hände ausstreckt und uns den Glauben ins Herz schenkt. Und wohl uns, wenn wir diese ausgestreckte Hand ergriffen haben. Gott, der Vater, hat mit uns Frieden gemacht am Kreuz seines Sohnes. Das soll uns Trost sein im Leben und im Sterben. Was für ein wertvoller und stärkender Gruß des Paulus an Timotheus und auch an uns. Der Timotheus, er hat einen schweren Stand in Ephesus. Paulus hat ihn zurückgelassen, damit die Krise in dieser Gemeinde, damit er in dieser Krise eine Stütze, eine Hilfe war für die Gemeinde. Timotheus sollte eine praktische und geistliche Hilfestellung sein. Er sollte ermahnen und diese Verirrungen wieder zurechtbringen, einfach da zurechthelfen. Und dem Timotheus ist es sicher nicht leicht gefallen, jetzt an dieser Stelle zu sein und nicht an der Seite von Paulus zu sein, mit ihm weiterzuziehen, mit seinem Lehrmeister. Aber der Paulus hat diesem Timotheus die wertvollste Botschaft der Welt anvertraut. In der Gewissheit, der Timotheus ist treu und in der Kraft Jesu und des Heiligen Geistes kämpft er für das unverfälschte Evangelium in der Gemeinde. Und da wirklich vieles in Unordnung. Herr Linde hat es gerade ganz ausführlich uns vor Augen geführt. Sonderlehren, irgendwelche körperliche Übungen, Vorschriften, Gesetze, alles das wurde nur draufgepackt. So sehr, dass man eigentlich das Eigentliche gar nicht mehr hat erkennen können. Und auch einzelne Gemeindeglieder, die im Glauben Schiffbruch erlitten haben und nun die Gemeinde durch Lästerungen in Unruhe und Chaos versetzt haben. Das sollte der Timotheus wieder helfen, durch dieses frische, neue und unverfälschte Evangelium von Jesus Christus zurechtzubringen. Die ganz zentrale Botschaft, die die Gemeinde Jesu zusammenhält. Ich lese den Vers nochmal, was Gerlinde vorher in der neuen Übersetzung vorgelesen hat, der Vers 5. In der Luther-Übersetzung heißt es, die Hauptsumme aller Unterweisung aber ist Liebe aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen und aus ungefärbtem Glauben. Und das Fundament dafür ist einzig und allein das Kreuz Jesu, an dem er die Versöhnung der Menschen mit dem Vater vollbracht hat. Am Kreuz hat ja Jesus den Weg für uns Menschen zum Vaterherz geöffnet. Jesus am Kreuz ist der größte Liebesbeweis des Vaters im Himmel an seine Menschen. Und diese Liebe überwindet die oft so harten und dunklen Herzen. Und nur diese Liebe Gottes zu seinen Menschen kann die Menschen verändern, neu machen. Jesus klopft an bei uns. Und es liegt an jedem einzelnen Menschen, das Herz aufzumachen und ihm Wohnung zu geben. Das sagt ja Jesus, mein Vater und ich, wir klopfen an, wir wollen Wohnung machen. Und es ist eine ganz persönliche Entscheidung zu sagen, ja, komm, Herr Jesus, in mein Herz. Fege allen Unrat aus und fülle mich aus. Und er wird es tun, wenn wir uns darauf einlassen. Er wird uns verändern. Er wird das Wunder in uns tun, dass wir lieben können, wo vorher vielleicht sogar gehasst wir haben. Die Liebe Gottes des Vaters zu uns verändert uns im Herzen. Er macht das Herz auf. Und die Liebe zum Vater, zu Jesus, macht uns fähig, unseren Nächsten zu lieben. Und es ist ein echtes Wunder, wenn wir Menschen lieben lernen, die für uns vorher in Anführungsstrichen unsympathisch waren. Es gibt ja noch andere Wörter dafür. Es ist ein echtes Wunder, dass Jesus in uns tut, wenn wir vergeben können. Die Verletzungen, das Unrecht, das wir manchmal erleben. Es ist ein Wunder, wenn wir nicht mehr unbedingt die Ersten sein wollen, sondern den anderen helfen, der Hilfe braucht. Paulus hat es im Römer 13 zusammengefasst. Da sagt er nämlich, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren und was sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann noch, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das alles hängt an dem, was uns Jesus in Matthäus 22 sagt, als er mit den Schriftgelehrten diskutiert hat und ihn einer gefragt hat, was das höchste Gebot sei. Und dann sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Und das passiert, wenn wir Jesus das Herz aufgemacht haben. Liebe aus reinem Herzen, nicht egoistisch, aus gutem Gewissen und unverfälschtem Glauben. Jesus schenkt echten Glauben, der keine Fassade ist, der keine Täuschung ist, der Auswirkungen hat auf unser Leben. Und dann sagt Paulus zu dem Timotheus, von diesem Glauben sind einige abgeirrt. Und weiter hinten in demselben Kapitel heißt es auch vom Glauben, das haben einige von sich gestoßen und haben im Glauben Schiffbruch erlitten. Es war wohl manchen das Evangelium von Jesus zu einfach, zu wenig. Sie wollten noch anderes dazu basteln, zusätzliches Einhalten von Geboten, Gesetzen, eigene Leistung. Das kennen wir ja alle auch, abmühen, besser zu werden und so weiter. Und mit diesen Leuten geht der Paulus sehr hart ins Gericht, weil sie damit Jesus und sein Leiden und Sterben verlästern und verachten, geringachten und zusätzlich die Gemeinde spalten und vielleicht sogar zerstören. Und da wird es wieder deutlich, wir können von uns aus Gott nicht gefallen, weil wir unfähig sind, die Gebote aus eigener Kraft zu halten. Die Gebote, die Gott den Menschen gegeben hat, lassen ihn erkennen, wo er schuldig wird, immer und immer wieder. Und wir müssten daran verzweifeln, weil wir es nicht hinbekommen. Und auch der Paulus hat es erlebt und durchlebt. Im Römer 7 sagt er, lässt er uns da ein Stück weit in sein Herz hineingucken. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Und dann kommt dieses erlösende Wort für den Paulus und auch für uns. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Da steckt nämlich all das drin. Durch Jesus bin ich los davon. Und Jesus hat alles getan. Und ich darf frei sein, von diesem Zwang besser werden zu müssen. Jesus in mir, er verändert mich. Er lässt mich befreit von diesem Zwang leben, besser zu werden und besser sein zu müssen und abmühen zu müssen. Die guten Gebote, die uns Gott gegeben hat, sie sind Orientierung. Sie sind Leitplanke in meinem Leben. Erfüllt hat sie als einziger Jesus an unserer Stelle. Jesus hat sie erfüllt. Am Kreuz hat er es gesühnt, was wir verbockten. Und diese Gebote sind nur noch Leitplanken. Jesus hat uns zum Leben befreit. Denn die Gebote mühsam einhalten, das ist kein Leben, das ist Krampf für uns. Können wir nicht. Jesus hat uns zum Leben befreit. Alles, was immer wieder schief läuft in unserem Leben, wo wir schuldig werden, und ich denke, jeder von uns weiß das selber besser, wo es bei ihm hakt. Alles, was immer wieder schief läuft im Leben, wo ich schuldig wird, ich darf es vor Jesus ausbreiten. Er macht rein, er vergibt. Ich darf es ihm bringen und ich darf los sein davon. Ich darf befreit leben, weil Jesus mich losmacht. Und diese Schuld, was uns immer wieder anhängt, was uns fiesdreckig macht, er nimmt's weg, er wascht's ab, sein Blut macht's. Ich darf befreit leben an Jesus Seite bis in Ewigkeit. Und wir können nur Lob und Dank sagen. Jesus sei Lob und Dank dafür. Amen.